Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
Mein Name ist Hans Dorsch und wir befinden uns in der ersten Woche nach der Eurobike 2025. Mit mir im Studio ist Thomas Geisler vom PDF.
Hallo Hans.
Und wir sprechen heute über die Trends der Eurobike 2025, die Messe 2025 und darüber, was uns in Zukunft erwartet.
Genau, das ist gut zusammengefasst.
Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Wir haben ein paar Statements eingesammelt und machen es so, dass wir die abspielen und danach noch kurz darüber sprechen. Findest du das in Ordnung, Thomas?
Das finde ich super. Dann können wir auch gleich noch ein paar O-Töne von der Messe uns anhören und auch mal hören, wie so die Branchenvertreterinnen die Trends einordnen und was deren große Themen für die nächste Fahrradsaison sind.
Okay. Dann fangen wir gleich mal mit dem ersten Statement an. Das kommt von Claudia Müller von Busch und Müller und ich drücke mal auf Play.
Hallo, mein Name ist Claudia Müller und ich bin bei Busch und Müller in der Marketingabteilung unter anderem für PR zuständig. Wir sind zufrieden mit der Messe. Es scheinen weniger Fachbesucher da zu sein, aber hier geht die Qualität vor Quantität und wir haben sehr interessante Gespräche führen können. Besondere Aufmerksamkeit bekam unser Blinker TurnTech T4. Das Interesse ist ungebrochen und immer wieder kommt die Frage, ob sie für E-Bikes zugelassen sind. Seit Juni 24 sind sie für alle Fahrräder und E-Bikes zugelassen. Auch der neue Akku-Fernlichtscheinwerfer Core 2 Highbeam und der Kurvenlichtscheinwerfer Brick XL sind auf großes Interesse gestoßen.
Ja, alles klar. Kennst du diesen Core-Scheinwerfer, Thomas?
Ja, ich habe den, der ist ja schon älter in Anführungszeichen, das Modell, und eigentlich ganz schön praktisch, hat eine gute Ausleuchtung, ist jetzt auch nicht so schwer, man kann den auch abseits vom Rad, wenn man mal unterwegs ist, immer gut mit dabei haben, und dass es jetzt den auch mit Fernlicht gibt, ist eigentlich schon super, weil Fernlicht und Akku ist ja auch ein bisschen schwierig umzusetzen, ja. Dass es jetzt Busch und Müller auch geschafft hat, das zu machen, finde ich toll, wie das technisch genau funktioniert. Bitte bei Busch und Müller nachfragen, nicht bei mir. Aber so stehen jetzt auch die so Fernlichtfunktionen den normalen Radfahrenden zur Verfügung. Oder wenn man mit dem Rennrad unterwegs ist oder mit dem Gravelbike auf längerer Tour ist und so in die dunklen Stunden reinfährt, dass man dann einfach noch mehr Sichtbarkeit hat, finde ich super. Warum sollen solche Innovationen einfach nur den E-Bike-Fahrenden vorbehalten sein, sondern davon können auch jetzt die anderen Radfahrenden profitieren?
Ich glaube, also ich besitze so einen Scheinwerfer schon seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten, keine Ahnung. Das Blöde ist, der hält halt immer noch, ne? Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mir da einen neuen überhaupt kaufen kann. Mal gucken. Du hast aber gesagt, dass es bei Busch und Müller noch eine Besonderheit gab dieses Jahr, oder?
Ja, weil die Firma Busch und Müller ist ja so ein bisschen Hidden Champion. Eine Firma, die sich mit vielen Dingen beschäftigt hat und auch viele unterschiedliche Produkte eigentlich schon auf den Markt gebracht hat, was man als Außenstehender oder als jemand, der nicht in der Fahrradbranche unterwegs ist, vielleicht gar nicht weiß. Und dass auch dieses Jahr große 100-Jahr-Feier anstand. Auf der Eurobike gab es eine große Standparty von Busch und Müller. Mhm. Es wird jetzt auch im September nochmal was zum 100-jährigen Jubiläum geben. Und was ich sehr interessant fand und sehr spannend fand, war, dass die Firma so einen Kasten hatte mit verschiedenen Sachen, was sie in der 100-jährigen Geschichte alles entwickelt haben. Da stand zum Beispiel eine kleine Waschmaschine dabei, ein Motorradhelm aus den 40er Jahren. Es waren so die ersten Entwicklungen von Rückspiegeln, die sie so nach dem Zweiten Weltkrieg produziert haben für diverse Autos. Opel war damals großer Kunde, dann Rückspiegel für Motorräder etc. Also einfach so Sachen, mit denen man Busch und Müller eigentlich jetzt gar nicht mehr identifiziert, was da einfach so in der ganzen Firmengeschichte schon mal alles passiert ist. Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und was ich auch nicht wusste, angeblich verkauft Busch und Müller mehr Rückspiegel für Fahrräder als Beleuchtung. Aha. Da bist du jetzt auch baff, oder?
Ja, ein bisschen, weil gut, man sieht die nicht gar so häufig. Tatsächlich habe ich 2 Rückspiegel von Busch und Müller an meinem Gravelrad.
Also, siehst? Die haben aber nur eine Lampe.
Naja, das reicht. Aber anscheinend gibt es da einen Bedarf. Das denkt man gar nicht so. Ne? Das ist so, ist jetzt nichts, was so gehypt wird meistens. Ne? Jetzt, gut, wir haben hier neue Leuchten, Kurvenscheinwerfer. Das ist natürlich schon was, wo man besser drüber sprechen kann. Aber so ein Rückspiegel, naja.
Genau, aber er ist einfach praktisch. Und meistens ist ja so, wenn man sich ein neues E-Bike kauft, gerade bei älteren Menschen, heißt dann, ja, bevor sie sich umdrehen müssen, hier haben sie ihren Rückspiegel noch dazu. Und es ist einfach so ein Produkt, praktisch, eher unscheinbar, aber ja, sehr gefragt.
Bei meinem Gravelrad waren wir ja schon fast auf dem Weg Richtung Abenteuer, ne? Mhm. Abenteuer, ja. Gravel, Bikepacking, da haben wir 2 O-Töne. Der eine ist von Benedikt Tröster von VD und der andere, den schneiden wir gleich dahinter, der ist von Steffen Jüngst von Schwalbe. Ich spiele mal ab.
Ja, Benedikt Tröster von VD, Sommer 26, ruft das Abenteuer auf 2 Rädern. VD hat dazu passende Ausrüstung von Kopf bis Fuß für jedes Wetter. Wir haben schöne neue Regenbekleidung, falls die Sonne mal nicht scheint. Noch schöner ist es natürlich, bei Sonnenschein aufzubrechen. Dazu haben wir die Bikepacking-Taschen parat. Ihr könnt das Zelt dazu packen, sogar ultraleichte Matten, die wir jetzt hier nicht vorstellen, aber die auch von im Handel zu haben sind. Ja, und geht einfach raus und genießt das Abenteuer.
Gravel? Eher abenteuermäßig oder rein alles mit dem Fahrrad?
Gravel, Mountainbike, Roadbike, egal, Hauptsache es rollt.
Wir bei Schwalbe merken tatsächlich, das ist jetzt auch keine neue Nachricht, aber dass Gravel-Reifen super gut gehen und teilweise auch immer breiter werden. Wir haben Teile jetzt sogar in 55er Breite auf den Markt gebracht, weil die Nachfrage einfach da ist. Da sind wir schon fast im Mountainbike-Bereich.
Ich fange gleich mal an mit den 55er Reifen. Ich komme gleich auf die Sachen von VD zurück, aber das ist eine interessante Sache. Bei den Gravel-Rädern, da sind mittlerweile Reifen montiert, die vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder bei den ersten Mountainbikes waren die schon fast schmaler als die heutigen 55er. Und interessanterweise, das hast du ja auch mitverfolgt wahrscheinlich, entwickeln sich ja die Reifenbreiten immer weiter. Diese Entwicklung mit den breiten Reifen, die wurde, soweit ich weiß, mit angestoßen von Jan Heine. Kennst du den?
Ja, kenne ich jetzt nicht persönlich.
Jan Heine ist ein Deutscher, der seit, ich glaube 20 Jahren oder so in Seattle wohnt und so Langstreckenräder, Randonneure baut oder gebaut hat und vertrieben. Und mittlerweile unter dem Namen René Hers, was eine alte französische Marke ist, vertreibt. Und der hat irgendwann mal angefangen zu experimentieren, ob nicht eigentlich breitere Reifen schneller fahren würden, weil er gesagt hat, so ein hart aufgepumpter, schmaler Reifen, der bleibt ja an jedem Steinchen hängen. Also hat quasi einen Widerstand. Und ein breiterer, weniger stark aufgepumpter müsste doch eigentlich besser drüber rollen. Und selbst wenn er ein bisschen weniger gut abrollt, im Endeffekt schneller sein. Turns out ist so und wird mittlerweile von allen umgesetzt. Und Bei Straßenrennen fahren die Leute breite Reifen und beim Gravel wird es noch breiter. So, jetzt war ich aber ganz ausführlich dazu. Ich persönlich besitze ein Gravelrad, da passen nicht so breite Reifen rein.
Du bist eher der sportive, rennorientierte Graveler wahrscheinlich.
Nein, das ist einfach zu alt. Als das angefangen hat, da haben die gedacht, boah, 40, mehr braucht man nie. Und deshalb passt in meines nicht mehr rein. Aber ich war auf dem Gravel Talk und da war eine Frau mit auf dem Podium, die fährt 40 Millimeter, hat sie mir erzählt. Mhm. Die fährt tatsächlich Gravel-Rennen und die meint, für sie sind 40 Millimeter ideal. Auf den Gravel Talk können wir vielleicht später auch nochmal zurückkommen.
Ja.
Da ging es nämlich auch um Bikepacking zum Beispiel, wie man leicht packen kann. Und das ist ja auch hier so eine Sache, die der Benedikt Tröster erwähnt hat, dass sie zum Beispiel ultraleichte Matten haben. Die hatten sie jetzt auf der Messe nicht dabei, aber es gibt Taschen, die du am Rad unterbringen kannst. Und anscheinend ist das wirklich eine große Sache. Und es hält sich ja. Also seit Jahren ist es immer auf dem aufsteigenden Ast.
Ja, und was mir jetzt auch auffällt, ich bin jetzt so in der Generation, wo die jungen Väter unterwegs sind. Und da haben mir jetzt einige erzählt, die jetzt anfangen mit ihren Kindern, die sind jetzt so Vorschulkind, Grundschuleintritt, dass die jetzt so anfangen, die Kinder auch mal so für eine Nacht mit rauszunehmen, mit dem Fahrrad zu 20, 30 Kilometer zu fahren, dann das Zelt aufschlagen, übernachten, schön im Draußen und dann wieder zurück am nächsten Tag. Die Kinder brauchen dann viel Verpflegung, war der Tipp, den ich da mitgenommen habe. Man muss viel zu essen einpacken. Aber ansonsten müssen das tolle Erlebnisse sein und ich bin jetzt auch mal gespannt. Wir werden jetzt auch mit meinen Kindern werde ich jetzt mal eine Fahrradtour machen mit Übernachtungen, also mehrtägig. Und wie uns das gefällt und ja, gucken wir mal. Vielleicht unterhalten wir uns nach meinem Urlaub dann nochmal über dieses Thema.
Nicht schlecht. Jetzt passt ja zu diesem, zur aktuellen Zeit passt ja das Thema Regen nicht unbedingt, ne? Aber
so Gewitterschauer kann immer passieren, Hans.
Ja.
Jetzt auf den Touren.
Und da haben wir, da hat ja, da ist ja VD auch mit bekannt dafür, aber da haben wir noch einen Hersteller. Vielleicht sagst du mal, wen wir da noch als O-Ton haben?
Ja, ich habe mich da jetzt mit Bastian Dietz unterhalten. Der ist International Marketing Manager von Liert. Das ist eine südafrikanische Marke, die es jetzt seit 20 Jahren auf dem Markt gibt. Und die Entstehungsgeschichte der Marke ist eigentlich auch sehr interessant, weil der Gründer ist eigentlich Arzt in Südafrika gewesen, ich glaube sogar als Chirurg, und sein Sohn hat angefangen mit Motocross-Rennen. Mhm. Und als er seinen Sohn mal zu einem Rennen begleitet hat, gab es einen schweren Unfall und da hat der Vater dann gesagt, nee, die Jungs könnten, er lässt sie da nicht so ungeschützt bei den Rennen fahren und hat dann diesen Nackenschutz entwickelt. Und basierend auf dem Nackenschutz haben sie dann mehrere Sicherheitsprodukte wie Helme, Protektoren entwickelt und dann auch mit der Zeit immer mehr Bekleidung und auch Schuhe und sind jetzt eigentlich im Fahrradbekleidungs-, im Mountainbike-Bekleidungsbereich eigentlich so ein sogenannter Vollsortimenter, die eigentlich ziemlich viel anbieten. Und Basti hat noch ein bisschen vorausgeblickt und auch mal erklärt, was jetzt für die Saison 2026, wo da ihre Schwerpunkte sind.
Basti Dietz, International Marketing Manager Liert. Als generelle Trends für das Modelljahr 26 sehen wir, obwohl wir eine Mountainbike-Marke sind, dass vor allem Regenbekleidung sehr, sehr relevant wird. Immer mehr Leute pendeln auch mit dem Fahrrad zur Arbeit, egal bei welchen Witterungen. Hier haben wir einige sehr gute Angebote von wasserdichten Schuhen über Monosuits, die gerne zum Pendeln verwendet werden. Gleiches kann man sagen für unsere Fullface-Helme, die auch immer mehr Pedelec und vor allem S-Pedelec-Fahrer fahren, die ein erhöhtes Bedürfnis nach Sicherheit haben wegen den höheren Geschwindigkeiten. Und zusätzlich setzen wir uns vor allem ein, mehr Frauen aufs Rad zu bekommen beziehungsweise auch Produkte zu haben, die optimal auf Frauen zugeschnitten sind. nicht nur im klassisch-sportiven Bereich, sondern auch eher auf der progressiveren Seite im Gravity- und Downhill-Bereich. Daher haben wir unsere Protection-Linie komplett aufgebohrt und bieten mittlerweile 7 Oberkörperprotektoren spezifisch für Frauen entwickelt an.
Ich war ja bei dem Pressedienst-Fahrrad-Messe-Frühstück und da hat er eine Jacke vorgestellt, die hatte ein Feature, das ist so einfach wie genial.
Ja.
Und zwar hat die eine Kapuze mit einem Magneten drin an der, wenn man sich das vorstellen kann, quasi an der Vorderseite, wenn man die Kapuze aufhat, an der oberen Vorderseite hat sie einen Magneten. Die Kapuze ist groß genug, dass sie über den Helm drüber passt. Und zu dem Magneten kommt ein zweiter dazu, beziehungsweise ein Metallstück, das klebt man sich auf den Helm.
Genau. Und dann hält das. Und die Jacke hat noch einen dritten Magneten, oder die Jacke hat einen zweiten Magneten noch hinten drin, im Nackenbereich quasi. Wenn du die Kapuze zusammenklappst, hält sie dann hinten fest, wenn du sie nicht brauchst und weht dir nicht weg. Und wenn sie dir oben auf den Kopf, auf dem Helm mit dem Magnet festmacht, hält sie auch fest. Also du hast da kein Problem mehr, dass der Wind die Kapuze wegweht.
Das ist wirklich nicht schlecht. Und was er jetzt hier erzählt hat, das habe ich noch gar nicht gewusst und ehrlich gesagt auch gar noch nicht so dran gedacht, dass sie nämlich spezielle Protektoren für Frauen haben.
Ja.
Also ich besitze auch eine Protektorenjacke. Ich weiß gar nicht, von welchem Hersteller, aber das ist schon, wenn man mit dem Mountainbike ein bisschen härter im Gelände unterwegs ist, ist es schon nicht schlecht, wenn man das hat, weil selbst eine Rippenprellung ist super unangenehm. Und, und wenn man noch arbeiten muss, dann lohnt sich das nicht. Wenn man, und es fühlt sich, es ist einfach sicherer, wenn man mit einem Protektoren fährt. Und ja, die gibt es eben auch speziell für Frauen geschnitten.
Ja, vor allem es ist eine kleine Idee, die sie da umsetzen, die große Wirkung zeigt, weil du auf einmal auch Schutzprodukte hast, die Frauen richtig passen. Und dass bislang da niemand auf die Idee gekommen ist, das frauenspezifisch zu machen, zeigt eigentlich, dass die Fahrradbranche und auch die Mountainbike-Branche sehr männerdominiert ist.
Ja.
Und man merkt jetzt, es ändert sich was. Also es ändert sich was, es kommen mehr Frauen in die Branche, da werden wir uns später ja auch nochmal drüber unterhalten. Und es tut allen gut, denke ich mal. Also dass man auch so bei den Entwicklungen mehr auf Frauensachen, mehr auf Frauenprodukte eingeht und ihnen dann auch Lösungen bietet, die die Sicherheit für sie einfach erhöhen, ist einfach ein super Zug und bringt hoffentlich auch mehr Frauen jetzt zum Mountainbikesport.
Genau. Ja, wie du sagst, wir kommen da später noch zurück. Wir haben da noch einen O-Ton von deiner Kollegin Annette Feldmann. Den bringen wir später noch.
Beim Thema Sicherheit, Mountainbiker tragen ja Regeln, also MountainbikerInnen tragen ja in der Regel einen Helm, aber so im Alltag ist es ja jetzt noch nicht so angekommen. Man sieht zwar immer mehr Menschen, die beim Radfahren einen Helm tragen, aber ja, es ist ein schwieriges und komplexes Thema, aber die richtigen Produkte sind eigentlich schon auf dem Markt. Also wir haben uns mit Thorsten Mendel unterhalten vom Helmhersteller Arbus, ist ja einer der größten deutschen Helmhersteller, was so seine Trends sind. Das geht einerseits im sportiven Bereich, aber auch im Alltagsbereich, was einfach Schutzvorkehrungen sind für die alltäglichen Wege, wobei hier auch noch das Schloss dazu zählt, für das Arbus ja auch bekannt ist. Und ja, hören wir mal rein, was er uns an Innovationen so erzählt hat.
Ja, wir bei Arbus stellen dieses Jahr wieder diverse neue Produkte für den Bereich mobile Sicherheit vor, das heißt Fahrradhelme und Fahrradschlösser. In beiden Produktbereichen haben wir in den letzten Jahren festgestellt, dass der Trend ganz stark zur Versmartung oder Digitalisierung geht. Das heißt, Schlösser, wo ich keinen Schlüssel mehr benötige oder keine Zahlenkombination, sondern die ich sehr komfortabel per App bedienen kann. Oder im Helmbereich beziehungsweise im Schlossbereich gibt es noch andere Gadgets elektronischer Natur, zum Beispiel Alarmanlagen oder Alarmsysteme, die in Schlössern verbaut werden. Also alles, was die mechanische Sicherheit noch unterstützen kann, ist ein Trend, gerade im digitalen Bereich. Im Schlossbereich ist auch ein Trend, den es schon seit einigen Jahren gibt, aber der stark weitergeht, ist das Thema Style. Schlösser sind nicht mehr einfach nur ein Produkt, um Fahrräder abzuschließen oder irgendwo anzuschließen, sondern die wirklich mittlerweile sehr stylisch sein müssen, um diverse Zielgruppen anzusprechen. Im Helmbereich haben wir auch verschiedene Produkte, zum Beispiel im Performance-Bereich für Rennradfahrer. Da ist kein Trend, sondern es ist einfach ein Must-Have bei Produkten, bei Rennradhelmen, dass die sehr stark ventiliert sein müssen, sehr aerodynamisch sein müssen und dazu noch sehr leicht sein müssen. Aber auch im Helmbereich merken wir, dass der Einzug von Produkteigenschaften, die über die eigentliche Produktsicherung hinausgehen oder die eigentlichen Kerneigenschaften hinausgehen, im Trend stehen. Zum Beispiel Helme, die vermehrt auf das Thema Visualität setzen, Lichtkonzepte. Wir haben Helme, die ein Frontlicht haben, ein Rücklicht haben und ein Blinker zum Beispiel und ein Bremslicht, um da eben ganz stark die Zielgruppe der Pendler anzusprechen, die in Großstädten unterwegs sind. Also insgesamt ist alles da, wo ein bisschen Elektronik mit ins Spiel kommt, sehr stark im Trend. Das merken wir bei all unseren Produktgruppen.
Also, würde ich gerne noch einen Punkt anbringen, kurz.
Ja.
Das Thema smarte Helme, was Thorsten ja auch erwähnt hat in seinem Statement, habe ich auf der Messe auch für Kinder gesehen, was ich sehr interessant fand. Mhm. Und zwar hat Pucki, der Kinderradhersteller, mit dem Helmhersteller Unit One eine Kooperation, sind die zusammen eingegangen, wo sie einen smarten Kinderhelm herstellen oder zusammen auf den Markt bringen. Und zwar kann man den, der sieht nicht nur stylisch aus, also er hat so, schaut so aus wie so ein kleiner Drachenkopf, weil er so Silikonspitzen dran hat, die man reinstecken kann, wenn die Kinder klein sind. Wenn sie größer sind, kann man sie rausnehmen und hat dann die Lüftungslöcher, was sehr praktisch ist. Und der Helm kann, die Kinder können das Rücklicht selbst einstellen, also können so per Knopfdruck ein bisschen am Rücklicht immer so ein wenig rumspielen und dann so verschiedene Helligkeiten einstellen. Und was auch gut ist für Eltern, die vielleicht mal ihr Kind allein auch fahren lassen wollen, der hat verschiedene Sensoren. Wenn das Kind stürzt, bekommt man eine Mitteilung, das Kind ist gestürzt. Also aufs Handy bekommt man die Mitteilung, Kind ist gestürzt. Mal nachschauen, was da passiert ist. Und so hat man dann einfach nochmal ein zusätzliches Sicherheitsfeature. Vor allem, wenn die Kinder dann älter werden und auch mal allein die Strecken absolvieren, zum Beispiel in die Schule fahren, weil der Helm auch für Kinder bis 10 Jahren konzipiert ist. Und somit kann man dann den auch länger nutzen oder beziehungsweise dann auch dieses Feature nutzen, wenn das Kind dann ein bisschen älter ist und allein unterwegs ist.
Ja, und wenn man, da könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja nur was für Helikoptereltern, aber das stimmt ja überhaupt nicht, weil das machen ja auch viele, die zum Beispiel Sport treiben oder so, ne? Also ja. Sämtliche Garmin-Uhren zum Beispiel haben so eine Funktion eingerichtet oder ich glaube, Da weiß ich das auf jeden Fall. Wenn man stürzt, dann meldet sich die Uhr und fragt nach, alles in Ordnung. Und wenn nicht, kriegen die Kontaktpersonen eine Nachricht. Und ich finde das eine gute Sache. Also es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass wenn jemand in Schwierigkeiten kommt oder hinfällt, dass jemand Bescheid weiß. Könnte ja nicht besser sein, ne?
Ja.
Oh, den habe ich nicht gesehen. Finde ich gut.
Ja, das schaut auch echt, echt gut aus.
Ja.
Kann man viel damit machen. Und ich glaube, auch viele Kinder animieren, wieder mehr Fahrradhelm zu tragen.
Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir den Bogen zum nächsten Thema bringen. Du hattest vor, über Nachhaltigkeit zu sprechen. Doch, ich habe eine super Idee.
Ich bin gespannt.
Nämlich mit einem guten Schloss, da verhindert man, dass das Fahrrad geklaut wird und das macht die ganze Sache nachhaltig.
Stimmt, je länger man sein Fahrrad nutzt oder Digitalisierung, GPS-Tracking ist ja auch so ein wichtiges Thema gerade in der Fahrradbranche, nochmal die Sicherheit erhöhen, indem man einfach diesen GPS-Track verbaut hat, damit man dann auch länger sein Fahrrad nutzen kann, was das Ganze natürlich wieder nachhaltiger macht. Aber ich finde, das Thema Nachhaltigkeit ist in der Fahrradbranche jetzt ziemlich gut angekommen. VD hat ja auch diesen einen Rucksack gezeigt, der den Green Award bei den Eurobike Awards gewonnen hat, der ja komplett mit einem CO2-Fußabdruck von null gefertigt werden soll. Also da passiert ziemlich viel und ich glaube, Steffen Jüngs kann dazu auch noch ein bisschen was sagen von Schwalbe, den haben wir dazu auch befragt.
Und ansonsten stellen wir tatsächlich auch fest, dass die Nachfrage nach verantwortungsvoll produzierten Produkten immer weiter zunimmt. Wir haben 70% unserer Produkte mittlerweile mit dem recycelten Ruß aus unserem eigenen Reifenrecycling und die Nachfrage im Handel nach den Produkten ist tatsächlich konstant hoch und wächst immer mehr, sodass wir merken, die Arbeit, die wir da seit Jahren investieren, zahlt sich tatsächlich auch für uns wirtschaftlich aus. Umweltfreundliche Produkte sind gefragt, zumal sie in Sachen Performance keinerlei oder das gleiche hohe Niveau abliefern.
Also das freut mich, dass anscheinend die verantwortungsvoll produzierte Produkte auch nachgefragt werden. Und ja, das hilft ja auch, dass in Zukunft quasi immer mehr Material im Kreislauf bleibt.
Mit dem beschäftigen sich ja auch Fahrradhersteller, siehe Riese und Müller. Die hatten ja vor 5 Jahren die Ansage, wir wollen 2025 die nachhaltigste Firma im E-Bike-Bereich sein. Mhm. Wie man das so genau messen will und wie man es genau messen kann, das weiß keiner. Aber sie haben zumindest ihren CO2-Fußabdruck für die Produkte und für ihr Unternehmen stark reduzieren können in den letzten 5 Jahren. Es gab immer mal wieder Rückschläge, wo es zum Beispiel während der Corona-Zeit, wo deutlich mehr Emissionen waren als noch im Jahr davor, was damit zu tun hatte, dass einfach die Logistik damals, wir können uns ja alle noch daran erinnern, einfach auf Flugzeug umgestellt wurde, Suezkanalkrise war dann auch noch und solche Dinge, dass dann einfach da gerade im Transportbereich viel CO2-Emissionen durch die anderen Transportmittel aufgekommen sind. Dann haben sie sich aber überlegt, die können wieder ran, haben jetzt Produktion nach Europa zurückgeholt, lassen ihre Rahmen zum Teil in Portugal fertigen, nutzen auch bei einigen der Rahmen recyceltes Aluminium, das dort von Schrotthändlern aufgekauft wird, dann weiterverarbeitet wird und dann in die Rahmenproduktion mit reingeht, um so einfach auch dann den CO2-Fußabdruck für die einzelnen Produkte minimieren zu können. Und ich glaube, das sind so Anstöße, wo man einfach auch mal andere Branchenteilnehmer mit anstoßen kann, zu zeigen, es funktioniert, es ist von der Qualität her auf dem Niveau der von einem neuwertigen Rohstoff und man kann einfach hier gut Recyclingmöglichkeiten umsetzen.
Naja, und Riese und Müller ist ja jetzt nicht unbedingt ein Hersteller, der für minderwertige Produkte bekannt ist, ne? Und erstens das und zweitens haben sie auch gefühlt immer, also wie heißt es, ein Ohr auf der Schiene der Zeit. Also sie wissen, ja. sie wissen, was gefragt ist. Also sie haben ja, kriegen ja auch Rückmeldungen und da haben wir noch einen O-Ton von Jörg Mattheis von Riese und Müller, der ein bisschen was zu ihren Produkten in diesem Jahr fürs nächste Jahr erzählt.
Also was wir sehen, sind zwei Trends. Einmal, dass Longtail-Bikes immer wichtiger werden, also die Menschen immer mehr auch E-Bikes suchen, mit denen sie viel transportieren können, die aber nicht so viel Platz brauchen wie ein Cargo-Bike zum Beispiel. Und ein anderer Trend ist auch, kommt eher aus dem technischen Bereich, also automatische Schaltungen werden immer wichtiger, also das E-Bike zur Fahrzeugwerdung. Ich muss mir immer weniger Gedanken machen, wie das E-Bike funktioniert, die Kette nicht ölen, weil ich einen Riemen habe oder erst nach 10.000 Kilometer zum Service, weil ich eben mit dem Pinion MGU ein System habe, was in sich geschlossen ist und das E-Bike immer mehr zum Alltagsbegleiter wird und somit auch jeden Tag benutzt wird.
Ja, MGU ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Also Pinion hat ja vor 2 Jahren auf der Eurobike das erste Mal sein System vorgestellt, was jetzt auch von immer mehr Radherstellern genutzt wird und auch immer mehr in den Alltag reinkommt. Jetzt auf dieser Eurobike war ein zweiter Hersteller, ich glaube aus Schottland, der so eine Motor-Gearbox-Unit vorgestellt hat. Also ist spannend, wird uns in der nächsten Zeit weiter beschäftigen. Und Dirk Menze gibt ja in seinem Statement, wo wir ihn gefragt haben, auch noch einen nächsten Trend vor, also Thema EMTB und Motorgetriebeeinheit könnte auch noch spannend werden.
Ja, hören wir mal rein.
Hier ist Dirk von Pinion. Mein Trendthema, das ich hier und auf der Messe als auch schon lange beobachte, ist, dass natürlich Automobiltechnik zum Fahrradtechnik wird. Das sieht man bei uns, aber das sieht man auch bei anderen Herstellern, dass einfach das Fahrrad immer mehr zum Fahrzeug wird und nicht mehr das Konglomerat aus ganz vielen Einzelteilen ist, sondern als Gesamtkonzept gesehen wird. Pinion spielt da seine Rolle aus und wir versuchen den Antriebsstrang zu simplifizieren und zu innovieren. Das heißt, wir bieten smarte Technologie im Bereich Schalten. Autoshift ist da ein Thema, also automatisches Schalten ist für mich ein Trend, den ich überall beobachte. Und natürlich das EMTB neu interpretieren, eben dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, halt auch ganz auf Schaltwerke und Kassetten zu verzichten. Denn es ist nicht notwendig, wenn man mit Getrieben und E-Motoren in einer Einheit unterwegs ist.
Wir werden schon fast wieder zu technisch und zu sportlich, denn was auch ein großes Thema auf der Messe war, ist das Thema Inklusion. Das heißt, Teilhabe für möglichst viele Menschen an der Mobilität. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, statt auf 2 Rädern zu balancieren, auf 3 Rädern sicher zu fahren. Und da erzählt uns Michaela Buchholz von Bernds mal kurz was zu.
Dreirad. Erstmal denkst du ja so, meine Güte, ey, das braucht kein Mensch oder ich vor allen Dingen brauche das noch nicht. Aber dann passiert irgendwas, du brichst dir ein Bein, neues Knie oder wirst halt normal älter. Und genau das sind die Leute, die dann plötzlich bei uns stehen und sagen, so genau so ein Rad brauche ich. Ich möchte kein Oma-Rad, ich möchte mir die Farbe aussuchen können. Ich will damit so mobil sein, dass ich in Bus und Bahn kann oder es auch in meinem Auto verstauen und an meinem Lieblingsort Radfahren kann. Und da holen wir euch ab, weil wir genau das bieten. Dass ihr sicher fahren könnt, stabil fahren könnt und dass es nicht aussieht irgendwie wie ein Behindertenrad, sondern wie eins von einer selbstbewussten, im Leben stehenden Person, die mobil und frei sein möchte. Das ist Dreirad.
Also ich finde die Geschichte zur Firma Berns auch sehr interessant, weil die wirklich mit Leuten, die betroffen sind von Krankheiten oder von oder altersbedingt nicht mehr normal Fahrrad fahren können, genau solche Produkte auch entwickeln und auf deren Bedürfnisse abstimmen. Und das finde ich eigentlich schon einen ganz entscheidenden Punkt, dass man nicht nur drüber spricht, sondern auch die Leute mit reinholt, gerade bei den Entwicklungsarbeiten und ihnen dann auch passende Produkte hinzustellen. Und das, glaube ich, könnte gerade für dieses Thema Dreirad sehr spannend werden in nächster Zeit, weil es einfach in der Bevölkerung eine wachsende Nachfrage gibt. Ich habe von so vielen Leuten gehört, genau das sind die Räder, die mein Bekannter braucht, die meine Mutter braucht, die sonst irgendwer braucht. Und ich glaube, viele haben das noch gar nicht am Schirm oder denken immer noch, ach, das ist doch irgendwas das brauche ich mal in 20 Jahren. Nee, einfach frühzeitig mit dem Thema beschäftigen und dann findet man auch gute Mobilitätslösungen in Form eines Dreirads.
Naja, und dann ist ja da so, dass dieses Fahrrad von Bernds zum Beispiel, ich glaube, es heißt Gretel, das sieht ja auch noch schick aus. Also ja. Damit muss man sich nirgends rechtfertigen, warum man mit so einem Fahrrad unterwegs ist. Da fragen nicht die Leute oder bedauern dich, dass du mit dem Rad fahren musst, sondern denken irgendwie, oh, sowas hätte ich auch gern.
Ja.
So ähnlich geht's den Leuten von HP Velotechnik auch manchmal. Die haben ja ein großes Sortiment an ein- und mehrspurigen Fahrrädern und waren in der Halle 8. Und da erzählt uns Alexander Kraft mal, was er alles in der Halle 8 gesehen hat.
Wir stehen hier in der Halle 8 und das ist finde ich oder finden wir mit die spannendste Halle, weil du hast hier von sozusagen winzig kleinen Fahrrädern bis zu einem Lastentruck und einem robotergesteuerten Spritzgussverfahren für Fahrradteile, hast du hier eine unfassbare Bandbreite von Themen, und da wird der Anspruch der Eurobike, dass sie die Plattform für die Mobilität, für die Ekomobilität sein will, hier in der Halle wird sie dem wirklich gerecht. Was, da müsste man jetzt Trendforscher sein oder promovierter Kaffeesatzleser, was wir in 5 Jahren davon nach wie vor noch ganz breit sehen oder noch breiter ausgewalzt sehen, das wird sich zeigen. Aber wir fühlen uns mit unseren mehrspurigen Fahrzeugen eigentlich sehr gut aufgehoben und verspüren da Rückenwind für dieses Thema Fahrrad jenseits von Zweirad zu denken.
Ja, Hans, Halle 8, spannendes Thema. Du warst da auch unterwegs.
Ja, aber ich meine, der Alexander hat schon fast alles erzählt. Also
das der hat schon alles verraten.
Ja, was jetzt Alexander in seiner Begeisterung für die ganze Halle 8 ganz vergessen hat, ist zu erwähnen, was sie eigentlich so vorgestellt haben. Aber die haben zum Beispiel ein Liegedreirad mit super viel Zuladung vorgestellt. Das ist eine Sache. Das, und dann gibt es ja...
Das auf Abenteuer tauglich ist. Also sind wir wieder beim Bereich Gravelreise, Weltreise, einfach ein Liegerad, mit dem du mal lang unterwegs bist, wenig Technik verbaut und viel Zuladungsmöglichkeiten, dass du einfach lange Weltreisen antreten kannst.
Und da ist es jetzt so, dass dieses... Das ist ja ein Dreirad, worum sich da handelt. Das können Leute fahren, die, ich sag mal, körperlich topfit sind. Aber gleichzeitig ist es auch eine Lösung für Leute, die zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Balance haben. Und
genau.
Da gab es auch noch viel andere Fahrzeuge. Und ich weiß nicht, ich würde vielleicht gleich dann mit der Halle 8 weitermachen und die Eurobike als Ganzes besprechen. Was hältst du davon?
Das können wir machen.
Also, wir stehen praktisch in Halle 8. Und Halle 8 ist die Halle, die sich mit Eco-Mobility beschäftigt. Und das ist eigentlich ein perfekter Ort, um über die aktuelle Eurobike und die Zukunft der Eurobike zu sprechen. Wir kommen noch genauer drauf, was da zu sehen ist. Zuerst holen wir noch eine Person mit ins Boot, und zwar Arne Bischoff von Dreis. Der Name Dreis ist vielleicht noch nicht allen Begriff, deshalb erklär doch mal kurz, Arne, was es damit auf sich hat.
Ja, erstmal schön hier zu sein. Hallo Hans, hallo Thomas. Dreis ist die neue starke Marke rund um Fahrradkommunikation, rund um Fahrraderklären. Es versammelt die Dienstleistungen, die bisher als Velonauten und Bootcamp Bike bekannt waren, unter einer Marke. Das heißt Content, Beratung, Konzeptentwicklung, aber auch Onboarding, Weiterbildungsseminare, alles, was bisher bei uns getrennt firmierte, firmiert zusammen in der Zukunft unter Dreis. Das fanden wir einen sehr schönen Namen, weil es die ganze Welt der Mobilität aufmacht. Karl von Dreis gilt ja als Erfinder des Fahrrads, aber wenn man sich das genau anguckt, das Ding, was er erfunden hat, die Laufmaschine hatte mit dem Fahrrad von heute nicht so richtig viel zu tun. Und das ist ja vielleicht auch eine schöne Überleitung zu Halle 8, weil einige der Exponate, die wir in Halle 8 gesehen haben, Stichpunkt Mobilitätslösungen, haben mit dem typischen Fahrrad, wie es da draußen auf den Straßen Gott sei Dank Alltag ist, visuell auch nicht mehr viel zu tun. Deswegen haben wir da viel Raum, in dem wir uns hineinentwickeln können. Das können wir mit Reis, und das kann, glaube ich, auch die Mobilität der Zukunft.
Das stimmt. Also, und zwar nicht nur visuell, sondern auch also konzeptionell und von den Anwendungen her läuft viel unter dem Thema in Anführungsstrichen Fahrrad, geht aber viel weiter. Also, und ist auch eine viel breitere Bandbreite. Ich habe einen Podcast von britischen Fahrradjournalisten gehört, und die waren hin und weg von der Halle 8. Sowas haben sie noch nie gesehen. Die haben gedacht, sie kommen zur Eurobike, und dann sehen die da Mountainbikes, Rennräder, die wenig wiegen, die viele Gänge haben, die okay auch Motoren haben. Aber sie haben dort Fahrzeuge gesehen, wo sie dachten, stimmt, sowas braucht man, oder ja, es gibt Anwendungsbereiche oder Bedürfnisse von Menschen, die Sie überhaupt nicht auf Ihrem Schirm hatten.
Also was mich irritiert hat, ist dieses Fahrrad, das ein Laufband drauf hatte. So ein Tretroller mit einem Laufband drauf. Ich weiß nicht, also das war das Einzige, wo ich mir gedacht habe, warum? Warum macht man das? Es soll, wenn man dann drauf sitzt, ja ganz neue Perspektiven ermöglichen, aber man kann doch zu Fuß gehen. Warum brauche ich dann einen Roller dafür, auf den ich dann weiter zu Fuß gehe? Also das hat mich etwas schockiert, aber ansonsten muss ich sagen, diese Entwicklungen, die da stattfinden, sind spannend, werden auch eine neue Form der Mobilität prägen. Ich glaube, deswegen ist das Konzept der Messe, im nächsten Jahr zeitgleich eine Eurobike zu veranstalten und eine Messe Mobi Future, genau für solche Fahrzeuge, genau für solche Konzepte, eigentlich ganz sinnvoll. Oder wie seht ihr das?
Na, ich glaube auch, Halle 8 ist das Schaufenster der Mobilitätslösungen der Zukunft und nicht alle werden den urbanen Fortbewegungsalltag prägen. Und möglicherweise das Gerät, das du gerade skizziert hast, Thomas, mit dem Laufband, gehört zu denen, die es vielleicht nicht prägen werden. Umgekehrt, wenn wir uns mal vorstellen, wir würden unsere jüngeren Ichs vor 15 Jahren oder so auf den Stand eines beliebigen E-Cargo-Bike-Herstellers wie Riso Müller oder Cargo zum Beispiel beamen. Wir wären auch ganz schön überrascht, dass so Fahrräder aussehen mit Fahrgastzelle, ohne Transportmöglichkeiten, die integriert sind, mit Verdecklösungen, was da alles an Technologie in das Fahrrad gekommen ist in den letzten Jahren und wie das Erscheinungsbild des klassischen Fahrrads verändert hat und wir trotzdem selbstverständlich sagen, das Fahrrad. Wer weiß, ob nicht einige Sachen, die jetzt in dieser Halle 8 sind und in Zukunft in Mobi Future gezeigt werden, nicht genauso selbstverständlich in 10 Jahren vor uns sind wie E-Cargo-Bikes mit Fahrgastzellen und Verdeck heute für uns selbstverständlich sind. Ich fand die Entscheidung der Messe, diese Mobi Future zu lancieren als parallele Marke, vielleicht nochmal zur Erklärung, keine eigenständige Veranstaltung in dem Sinne, dass es einen anderen Zeitpunkt oder gar einen anderen Ort gäbe, sondern eine Veranstaltung zeitgleich auf dem Messegelände der Messe Frankfurt mit der klassischen Eurobike. Also wenn man so will, ein stärkeres thematisches Cluster zu bilden. Einerseits die Mobilitätslösungen hier, E-Cargo, Light Electric Vehicle, solche Dinge unter dem Namen Mobi Future und auf der anderen Seite das, was Hans eben schon angesprochen hat, die klassischen, das, was früher Eurobike immer ausgemacht hat. Super leichte Rennräder, federwegstarke Mountainbikes. Martina Rumschick hat in ihrem Statement gesagt, die Head of Brand bei Fanamic, also beim Eurobike und Mobi Future Veranstalter, man wolle der Eurobike ihr sportliches Herz zurückgeben. Und ich kann mir vorstellen, Hans, das vielleicht jetzt ein Weiterbogen, aber dass einige Leute, wo deine englischen PodcasterInnen extrem begeistert waren, andere Leute auch sagen so, was ist denn das? Das ist doch gar kein Fahrrad. Und da, glaube ich, bin ich bei dir, Thomas, ist das eine ganz gute Entscheidung, das stärker, also konzeptionell zu schärfen und nicht alles unter diesem etwas schwammigen Begriff Fahrrad, wo wir ja sehr festgefügte Vorstellungswelten haben, zu fassen oder zu sagen, die einen eher die Spielwiese und die anderen eher die andere Spielwiese.
Wobei man ja auch sagen muss, aus der Branche gab es auch schon Kritik mit dieser Aufteilung, beziehungsweise weil auch noch nicht so ein richtiges Konzept vorgelegt wurde von der Messe, da muss man jetzt auch erstmal abwarten, was passiert in der nächsten Zeit, gerade auch für Hersteller, die sich nicht so im sportlichen Bereich sehen, sondern eher auch trotzdem mit dem Fahrrad, fangen wir eigentlich schon an mit dem klassischen E-Cargo-Bike. Das typische E-Cargo-Bike, wo sie dahin sollen. Es ist ja kein sportliches Rad, es ist ja trotzdem eine Mobilitätslösung. Und da muss dann, glaube ich, auch entsprechend von den Messeverantwortlichen die richtigen Schlüsse gezogen werden, wie man sich da positionieren möchte mit den verschiedenen Messemarken und wie man das Ganze dann auch entsprechend so vermitteln kann, dass sich die Leute, die Endkonsumenten auf der Messe entsprechend zurechtfinden, aber auch die Aussteller wohlfühlen, um das richtige die richtige Halle zu haben, wo sie ihre Produkte und ihre Neuheiten zeigen können.
Ich bin da sorry Hans, ganz guten Mutes, weil die Eurobike ja schon immer eine Veranstaltung war, die auch sehr stark auf ihre langjährigen Partner, Hersteller, Aussteller etc. zugegangen ist und zugehört hat. So. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das jetzt genau der Prozess ist, der hinter den Kulissen beginnt, das auszuhandeln. Wo stellt sich der schon angesprochene Riese und Müller auf? Ist der Eurobike oder ist der Mobi Future oder gibt es noch einen Übergangszeitraum, wo das diffusionsoffen ist? Das werden wir sehen. Aber glaube ich, grundsätzlich, die Eurobike hat in den letzten Jahren sehr viel investiert, in das Herz der Mobilitätswende zu kommen, mit diesem Schritt nach Frankfurt zu gehen, da wo urbane Mobilität, Alltagsmobilität, ökologische Mobilität jeden Tag neu verhandelt wird. Und jetzt ist vielleicht die Zeit, so ein bisschen nicht gegenzusteuern, aber die sportlichen Aspekte des Fahrradfahrens auch wieder stärker in den Blick zu nehmen. Und da finde ich zumindest grundsätzlich diese Lösung ganz gelungen.
Was ja auch immer stärker geworden ist in den letzten Jahren, zumindest meinem Gefühl nach, sind die Konferenzteile. Und da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht eine Aufteilung in Eurobike, also Sport, Tech, Style, Community und Mobi Future, dann dabei helfen würde, dass die entsprechenden Themen im genau passenden Umfeld auch behandelt werden. Ne? Zum Beispiel der Gravel Talk findet dann, würde ich sagen, bei der Eurobike statt, weil da geht es um Langstreckenfahren, um Training. Ja. Und dann habe ich zum Beispiel ein Panel gehört, da ging es um die Regulierung von E-Bikes in Europa. Und das ist ja was, das interessiert dann eben in diesem, es interessiert schon im sportlichen Bereich.
Ja.
Jetzt haben wir schon wieder eine
Zwickmühle. Jetzt.
Aber tendenziell ist das was vielleicht dann eher in die Reihe Mobi Future gehört und natürlich die ganzen Cargo-Bike-Geschichten auf jeden Fall. Also da findet sich schon eine Möglichkeit. Und mir fällt ein, vielleicht könnte man ja kleine Satelliten in die einzelnen Messen setzen. Eurobike, falls ihr Informationen braucht, ich bin da.
Liebes Dynamic-Team, Hans hilft. Also ich für meinen Teil könnte da nur spekulieren tatsächlich. Du hast so ein bisschen darauf angespielt, dass natürlich jetzt auch Vortragsbestandteile in einem räumlichen Umfeld stattgefunden haben, wo man sie nicht erwartet hätte. Also Talk über sehr sportive Themen, zum Beispiel in der schon mehrfach angesprochenen Halle 8. Tatsächlich weiß ich nicht, was die Zukunft da bringt. Weil so eine Messe zu planen und diese ganzen Hallen zu balancieren und wer sitzt wo und was, welche Bühne kann man wohin bauen und wo sind BesucherInnenflüsse am schlausten und so, das macht mir schon Kopfschmerzen, wenn ich nur darüber nachdenke. Also ich glaube, da hat die Eurobike ein dickes Brett zu bohren, das wird sie auch schaffen. Ich finde einen anderen Gedanken ein bisschen spannender, als wo das räumlich ist. Ich hätte nämlich eher gedacht, dass dieses Vortrags- und Tagungsprogramm, das in den letzten Jahren ja auch stark gewachsen ist, auf einer symbolischen Ebene der Anker zwischen beiden Welten ist. Also dass das Bedürfnis nach Austausch, das die Branche eint und das ich auf dieser Messe ganz stark wahrgenommen habe, können wir vielleicht später nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, das ist ja unabhängig davon, ob man sich eher auf einer Mobi Future oder auf einer Eurobike verortet in Zukunft oder an beiden. Und jetzt mal unabhängig davon, wo räumlich dieses Vortragsprogramm da ist und ob man es clustert oder nicht, glaube ich, ist das sozusagen der gemeinsame Nenner der beiden Welten, dass die Messe dann Bedarf erfüllt, der aus meiner Sicht riesengroß ist, nämlich die Zukunft gemeinsam zu gestalten und sich darüber auszutauschen, wo man hin will, als Branche, die ja jetzt gerade nicht mit den leichtesten politischen Rahmenbedingungen der Welt gesegnet ist, die auch nicht mit den leichtesten ökonomischen Rahmenbedingungen der Welt gesegnet ist und die aber irgendwie am besten gemeinsam agiert, meine persönliche Meinung, weil alle einzelnen Akteurinnen und Akteure so vergleichsweise klein sind, dass sie da draußen gegen die VDAs, gegen die Volkswagens, gegen die Siemens ist dieser Welt dann einfach komplett keinen Stich
mehr. Was du vorhin angesprochen hast, Hans, mit der Watt-Diskussion und Spitzenleistungsdiskussion bei E-Bike-Motoren, das ist ja eigentlich schon ein sehr gutes Beispiel, wie uneinsig die Branche ist. Dass der eine Teil sagt, wir brauchen eine Regulierung, damit wir unseren Fahrradstatus weiter behalten, und der andere Teil sagt, nee, wir müssen wir brauchen keine Regulierung, weil sonst sind unsere Fahrzeuge, also gerade schwere Lastenräder, Cargo-Bikes für gewerbliche Anwendung, in der Stadt auch gar nicht mehr richtig fahrbar, weil man einfach zum Verkehrshindernis wird, wenn man nicht an der Ampel losfahren kann, weil das Gefährt einfach so schwer ist und der Motor keine Leistung kriegt. Und dann sind wir in der Diskussion, wo ist das Fahrrad? Also was ist noch ein Fahrrad? Wer darf auf Radwegen fahren? Es gibt ja jetzt auch schon erste Regelungen, dass es ja eine neue Cargo-Bike-Gruppe gibt, die Commercial Cargo-Bikes, die viel transportieren können und auch größer sind und dass die Räder wiederum keine Radwegebenutzungspflicht haben. Da bist du ja eigentlich schon wieder bei einer neuen Fahrzeuggattung, für die du wieder neue Regelungen brauchst und die das ganze Spektrum wieder erweitert.
Aber sie passt auf jeden Fall noch in unsere zwei Veranstaltungen rein, weil...
Genau.
Marklos. Und wie du sagst, Arne, diese Diskussionen in den Mittelpunkt zu stellen, das ist ja, hilft ja wahrscheinlich auch, wenn unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Bereichen auch dann aufeinandertreffen, dass jetzt nicht auf einmal tatsächlich alle, die urban unterwegs sind, abgeschottet sind und alle, die nur in der Freizeit unterwegs sind, abgeschottet sind.
Nee, ich glaube, das wäre das Dümmste, was wir machen könnten tatsächlich, weil das befruchtet sich ja, ich hasse den Ausdruck, aber jetzt habe ich ihn benutzt, das bestärkt sich ja, das ist ein sich gegenseitig bestärkendes Phänomen, dass Menschen irgendwie den Wert des Fahrrades auf der einen Ebene zum Beispiel als Sportgerät erkennen oder die Begeisterung und Leidenschaft und dann vielleicht auch eher bereit sind, das im Alltag zu nutzen oder vielleicht auch die verrücktesten Ideen kommen. Also es gibt in Göttingen lokalen Weinhandel, der sehr viel Gastronomie bespielt und der inzwischen mit Fahrrad ausliefert. Und das sind ja so Sachen, die man auch durch eine grundsätzliche Begeisterung auch erstmal erproben kann oder muss. Also ich glaube, wir sollten da nicht diesen Unterschied künstlich zu groß machen. Spannenderweise hier unser Chef und Firmengründer Gunnar Fehlau, der unterscheidet auch viel stärker als in Sport und Alltag in Zweck- und Lustfahrt. Das finde ich immer eine ganz spannende Unterscheidung. Dann macht man es jetzt recreational, wie man auf Englisch sagen würde, oder hat die Fahrt dann irgendeinen Zweck und dann wählt man das entsprechende Transportmittel und dann ist man gut. Aber ich würde da jetzt, also die Diskussion wird es eh geben, bin ich das eine oder das andere, aber ich finde es eher schön, dass es da so einen großen intermediären Bereich gibt.
Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass wir noch einen O-Ton von Annette Feldmann haben, auch Redakteurin beim Pressedienst Fahrrad. Women in Cycling. Ich spiele mal eben ihren O-Ton ein, ja?
Ein Höhepunkt auf der Eurobike war für mich definitiv das Women in Cycling-Frühstück. Mittlerweile war ich zum vierten Mal mit dabei und kann sagen, wir sind gewachsen, wir sind richtig, richtig viele Frauen. Und bei dem Frühstück netzwerken wir im besten Sinne. Wir lernen uns kennen, wir erfahren, was die andere in der Branche macht. Ich habe wirklich spannende Frauen kennengelernt, die wirklich tolle Dinge machen, gründen, etwas bewegen. Und zwischen unseren Networking-Minuten, wie wir das nennen, gab es kurze Vorträge, zum Beispiel von Dr. Angela Franke, die ist Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Uni Kassel, oder von Amelie Gilchy, die Fahrradmarke Gaia gegründet hat. Und das war im besten Sinne inspirierend. Und das fand ich richtig gut. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, zu zeigen jungen Menschen oder vor allem eben jungen Frauen, was die Fahrradbranche alles zu bieten hat, dass man da seinen Platz finden kann. Und you can't be what you can't see. Also sichtbar werden und sein ist wirklich wichtig, gerade für Frauen. Und für uns, die schon länger in der Branche sind, gibt es da eben auch noch Dinge zu tun, damit bei in Leaderpositionen, in Führungspositionen auch Frauen sind und dass ich vielleicht mal irgendwann eine weibliche Kollegin habe, da gibt es noch einiges zu tun und worüber braucht es eben auch noch das Women in Cycling Germany. Und das war eine fantastische Veranstaltung.
Also ich war am Freitag in Halle 12 eher zufällig und da war eine große Menge an Frauen. Vorne haben zwei Frauen Vorträge gehalten und ich dachte mir, was ist da los? Und dann habe ich eine gefragt und die hat gemeint, ja, das ist der Women in Cycling Rundgang und zwar der Messerundgang. Und dann hat sie kurz erzählt, wo sie waren und wo sie noch hingehen und die sind tatsächlich der nächste Punkt nach der Halle 12, war dann die Halle 8, wo sie weiter hingelaufen sind. Das heißt, die gingen von frauengeführten, frauengegründeten Unternehmen zu Themen, in denen Frauen vorkommen. Und wie Annette eben schon gesagt hat, also diese Sichtbarkeit, die war auf jeden Fall da, ne? Und was mir noch aufgefallen ist, Annette hat von dem Fahrradfrühstück erzählt und da war die Amélie Guichenie, die Fahrradmarke Gaia gegründet hat. Und tatsächlich habe ich die Marke vor kurzem entdeckt. Die machen, für euch zur Information, die machen Cargo-Bikes, Longtail und Shorttail-Cargo-Bikes, kommen aus Paris und die sind erstens unglaublich praktisch, weil man da einfach Leute mitnehmen kann und zweitens sind sie sehr günstig. Und da habe ich mir, als ich die das erste Mal entdeckt habe, ich wusste nicht, dass die von einer Frau gegründet worden ist, die Firma, dachte ich, da haben wir Leute quasi von der Benutzung her ausgedacht und ein sinnvolles ein Fahrrad entwickelt. Du lachst, Arne?
Naja, ich muss ein bisschen lachen. Ich muss über zwei Dinge lachen, nicht so ungut, lieber Hans. Einerseits muss ich darüber schmunzeln, dass es offenbar in der Fahrradbranche immer noch auffällig ist, wenn viele Frauen zu sehen sind. Das ist immer noch ein Problem, das wir haben. Eine Freundin von mir war dieses Jahr das erste Mal als Enduro-Racerin auf der Eurobike. Die arbeitet in einem Life-Science-Konzern und die sagte, na, so eine Männerquote kann ich sonst eigentlich nur von Spezialchemie messen. Das fand ich einigermaßen sprechend tatsächlich. Und umso wichtiger sind Initiativen wie Women in Cycling. Wir haben ein ähnliches Erlebnis gehabt. Ich hatte mich in der Nähe dieses Frühstück Network Space verabredet und war total mitgerissen, wie laut und wie viel Energie diese Selbstorganisation von Frauen in der Fahrradbranche da freigesetzt hat und wie viel Aufbruchsstimmung. Ich glaube, auf vielen Ebenen benötigt die Branche mehr Diversität und das heißt eben auch und gerade mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Input von Frauen. Es kann nicht sein, dass wir immer noch in einer Situation sind, wo Frauen so dramatisch in der Branche unterrepräsentiert sind in ihren Führungspositionen und was du gerade mit Gaia angesprochen hast, auch in ihrem Engineering. Weil es gibt ja das Thema, dass Männer dann oft irgendwie Räder für sich bauen oder dass es in so einer Branchenbubble Räder konstruiert werden, die durch die faszinierendsten technischen Lösungen brillieren und Menschen, die aber nicht Radbubble-Menschen sind und das ist ja erstmal geschlechtsunabhängig, dann vor den Dinger stehen und sagen, was soll ich damit anfangen? Wie soll ich das bedienen? Wie klappe ich den Zentralständer ein? Wo fahre ich los? Und man sagt da ja Frauen nach als Ingenieurinnen oft einen anderen Blick auf Nutzungsrealitäten, alltagspraktische Lebenssituationen zu haben als Männer. Heißt nicht, dass Männer nicht in der Lage wären, gute Fahrräder zu bauen. Aber an der Stelle Hut ab, mehr davon. Ich finde es eine großartige Initiative, Women in Cycling, die zeigt, was möglich ist. Und glaube ich, die Branche, also abgesehen von jeder politisch-moralischen Ebene, dass das einfach das Richtige ist. 52% der Weltbevölkerung nicht mehr schlechter zu behandeln als andere 48. Gilt für alle Diskriminierungsformen. Aber abgesehen davon, dass es einfach das Richtige ist, glaube ich, hat die Fahrradbranche ein vitales Interesse daran, mehr Diversität zu wagen und Frauen nicht mehr in einer Weise zu benachteiligen, wie sie das in der Vergangenheit und bis heute getan hat.
Es geht ja auch bei der Planung schon los, Planung von Radwegen zum Beispiel, dass wenn eine Radwegeplanung stattfindet, da sie wird so geplant, du machst sie von Ortschaft zu Ortschaft. Also du machst sie von dem Wohnort zum Arbeitsort. So wird ein Radweg geplant. Die Alltagswege, die normalerweise von Frauen zurückgelegt werden, zur Kita fahren, zum Einkaufen fahren, zu den Sportstätten, die kommen in so einer Planung nicht vor. Man macht einfach erstmal den geraden Radweg, den man vom Arbeitsplatz zur Haustür macht, damit der 40-jährige Mann gut mit seinem Pedelec von A nach B kommt. Das ist ja auch schon mal ein gewisser Fehler in der Infrastrukturplanung.
Du spielst auf diese Studie von Linexo an, ne, die das unter anderem rausgefunden hat. Da gibt es übrigens beim Pressedienst Fahrrad aus der Feder von dir, Thomas, einen ganz spannenden Artikel zu, dass sich Mobilitätsbedürfnisse im Alltag zwischen den Geschlechtern unterscheiden. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches Thema. Warum ist es so, was Thomas gerade beschrieben hat? Naja, Frauen tragen den Großteil der Last der Care-Arbeit in dieser Gesellschaft. Das bedingt andere Wege als das typische: ja, ja, ich bringe das Brot auf den Tisch, ich fahre von Haus zur Arbeit und von Arbeit zu Haus und um alles andere kümmert sich meine liebende Gattin, Stereotype, patriarchale Modell, was teilweise in Verkehrsplanung in dieser Gesellschaft einfach immer noch prägend ist.
Und um das aufzulösen, haben wir ja zum Glück jetzt die Radprofessuren, jetzt kommt ein toller Bogen, und ich habe die Möglichkeit gehabt, mich während der Eurobike auch ein wenig mit Professor Angela Franke zu unterhalten, die ja auch eine Mitbegründerin von Women in Cycling ist und sich auch viel mit Radverkehrsinfrastruktur beschäftigt, und die hat in unserem Gespräch auch öfter betont, wie wichtig es ist, junge Menschen für das Radfahren zu motivieren und auch für einen Beruf zu ergreifen in der Fahrradbranche und da auch wieder vor allem Frauen zu animieren, mehr zu tun. Auch das Thema Studium, Studiumplätze, ich kann was mit Fahrrad studieren, ist bei vielen einfach noch nicht angekommen, obwohl sie auch das Interesse am Fahrrad haben. Und was sie auch noch gesagt hat, was ich sehr spannend fand, sie war mit ihren Studierenden am Freitagnachmittag auf der Messe, um ihnen einerseits die Neuheiten zu zeigen, wo geht's hin, auch wieder in Halle A8, um ihnen einfach das Thema Fahrrad besser vermitteln zu können. Sie hat gesagt, die sollen von der Messe zurückkommen und sollen geflasht sein, was es beim Fahrrad alles für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, sowas erreichst du auch nur bei einer Eurobike beziehungsweise bei einer MobiFuture, wo du diese verschiedenen Möglichkeiten zeigen kannst.
Professor Angela Franke, Universität Kassel übrigens. Für alle, die sich da nochmal reinklicken wollen und mehr lesen. Man sagt doch an dieser Stelle, mehr in den Schuhen. beim Pressedienst gibt es ja doch auch was.
Natürlich. Thomas, du lieferst mir dann noch den Link dazu, ja?
Ja. Krieg's gleich.
Oh, jetzt habe ich dich unter Druck gesetzt.
Thomas, ich habe noch eine Frage tatsächlich. Hat Professor Franke nach diesem Untergang erzählt, wofür sich ihre Studierenden mehr interessiert haben, für Produkte oder für Fahrrad selbst?
Das kann ich dir leider nicht sagen, weil ich habe sie zuletzt am Freitagmittag getroffen und konnte dann nicht, sie konnte mir keine Auskunft geben, wie es am Freitagnachmittag dann lief beim Rundgang.
Das macht Sinn, Zeit ist weiterhin linear, wir haben das noch nicht abgeschafft. Wobei wahrscheinlich kommen jetzt AstrophysikerInnen und sagen, Arne, das ist Blödsinn, Zeit ist nicht linear. Also ich nehme das mit der Linearität der Zeit zurück. Ich wollte auf was anderes hinaus, eine Beobachtung, die ich habe, die relativ subjektiv ist, aber die ich mal mit euch diskutieren möchte, weil sie mit einem Punkt zu tun hat, der mir sehr unter den Nägeln brennt. Meine Beobachtung, ich spitze jetzt absichtsvoll zu, es ist ja Podcast, da darf man das, die Beobachtung ist, Produkt ist over. Das öffentliche, mediale, gesellschaftliche Interesse für Produkt lässt stark nach. Ob wir von 625 oder 750 Wattstunden in einem Akku sprechen, das interessiert Käuferinnen und Käufer bei der Kaufentscheidung im Fachgeschäft, aber holt aus meiner Wahrnehmung, und ich betone nochmal subjektive Wahrnehmung, nicht mehr gerade Medien, General Interest Presse, hinter dem Aufmerksamkeitsofen so weit hervor. Da sind wirtschaftliche Themen spannend, da sind Infrastrukturthemen spannend, das ist klassische Storytelling, was können Menschen mit Fahrrädern erreichen. Ja, Wiebke Lühmann, deutsche Gravelbikerin, die von jetzt gerade completed hat, vom Nordcup zum Cup der guten Hoffnung in 3 Etappen Fahrrad zu fahren, war jüngst in der Talkshow. Solche Sachen bleiben weiter spannend. Produkt habe ich so ein bisschen Fragezeichen. Und deswegen hatte ich Thomas dich das gerade gefragt. Und der Bogen, den ich schlagen wollte, ist, dass meine Wahrnehmung auch ist, dass auf dieser Eurobike so viel diskutiert wurde wie kaum je zuvor, aber so vergleichsweise wenig über Produkte. Und das ist ja eine spannende Situation, auch eine ökonomisch relativ dramatische Situation für die Messe. Viele große Unternehmen kommen nicht mehr als Aussteller, sind aber persönlich vor Ort, also nutzen den Netzwerkraum. Alle Netzwerk- und Austauschflächen platzten aus allen Nähten dieses Jahr. wo ich den Eindruck hatte, dass das in vielen Hallen vergleichsweise leer war. Daher auch diese Einschätzung, irgendwie, da sind mehr Leute gekommen, über Infrastruktur, die Zukunft der Branche, Normierung, yadi zu sprechen, als über Produktneuheiten. Und das ist ja ein strategisches Problem. Alle wollen diesen Ort, die Branche braucht den aus meiner Sicht auch wahnsinnig dringend. Ja, und da sind wir wieder bei dem Allein machen sie dich ein. Die große Vor, also ich nehme mir vor, immer in jedem Podcast einmal Rio Reiser zu zitieren, ist diesmal gelungen. Also die Tagesschau interessiert sich nicht notwendig für einzelne Produktneuheiten. Die Tagesschau interessiert sich aber in jedem Fall für eine Orbitbike. Das heißt, auch als Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsbeschleuniger ist dieses Format wahnsinnig wichtig. Und Katja Richards von der Messe, also vom Messeausrichter für Nemic, hat auf LinkedIn heute bemerkenswert ehrliche Analyse gepostet, gesagt so, ja, das funktioniert aber nicht. Wenn alle kommen, um sich auszutauschen, aber niemand mehr einen Stand bucht, dann ist die Messe am Ende nicht bezahlt. Das funktioniert so nicht. Und da, Thomas, würde mich mal interessieren, wie deine Einschätzung dazu ist. Wie sieht eine zukünftige Eurobike Mobifuture aus? Ist die ein Netzwerkort? Ist das ein Ort, wo immer noch Industrie mit Fachhandel spricht und Ordern schreibt? Ist das ein Ort, wo sich Industrie an eine weitere Öffentlichkeit wendet? Also was ist der Twist?
Sehr, sehr schwierige Frage, finde ich. Weil mit den Ausstellungen, mit denen ich mich unterhalten habe, waren genau diese drei Fragen, die du gerade gestellt hast, für jeden war etwas dabei. Die einen haben gesagt, boah, so viel geordert wie in diesem Jahr hatten wir noch nie, so viele Händlerkontakte, alles ist super, super für uns, um einfach mal wieder mit Händlern, die wir noch vielleicht noch jeden Kontakt hatten, in Kontakt zu treten. Für die nächsten war genau das Netzwerken wichtig mit asiatischen Partnern. Die nächsten betonten wiederum, wie wichtig es ist für die Endverbraucherinnen da zu sein und denen die Neuheiten zu zeigen. Also es ist einfach, jeder geht da hin schon mit einer anderen Einstellung und mit einem anderen, was er rausziehen möchte und wertet dann den Erfolg auch anders. Also mit der Verkaufsmöglichkeit zum Beispiel, es wird sicherlich einige Hersteller geben, die Eurobike daran messen, wie viel sie an Produkten verkauft haben. Wie viel Umsatz es war, ob sich dadurch die Standgebühr, ob die dadurch reingearbeitet wurde, indem du 30 von deinen Fahrradtaschen verkauft hast.
Nur kurz zum Hintergrund für alle, die zuhören und es nicht wissen. Erstmals in diesem Jahr gab es an den beiden Publikumstagen, Samstag und Sonntag, glaube ich, wenn die Möglichkeit, direkt am Testparcours von den ausstellenden Unternehmen Produkte zu erwerben. Das war eine Neuerung in diesem Jahr, was sicherlich auch dem geschuldet ist, dass Publikumsmessen an Zulauf gewinnen und für Unternehmen, meine Wahrnehmung, immer wichtiger wird, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Zeug auch wirklich auszuprobieren.
Warst du am Wochenende dort, Arne?
Nee, ich bin Samstag zurückgefahren, tatsächlich. Ich bitte um mildernde Umstände, ich war auch schon seit Montag vor Ort, aber ich habe mir nicht angeguckt, wie der Zulauf bei den Publikumstagen war. Wir haben mir das Resümee gelesen. Meine, und das ist wieder eine subjektive Einschätzung, meine subjektive Einschätzung ist, dass die deutlich wichtiger sind als noch vor 10 Jahren. Es gab ja mal in dieser Branche so ein, wie ich finde, ziemlich unangenehm, aber so ein typisches Selbstverständnis von, dass dann Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, aber auch irgendwie von Institutionen dann gesagt haben, so, Publikumstage, da bin ich weg. So, der Pöbel kommt, ich gehe. Ich glaube, das ist auch over. Alle wertschätzen den Austausch mit EndverbraucherInnen, mit den Menschen, die am Ende die Produkte auch benutzen und sehen das auch als Möglichkeit, wirklich ihre Alleinstellungsmerkmale zu kommunizieren, weil eine gute Website kann jeder machen am Ende. Ne? Umso wichtiger ist es meine Perspektive, dass Hersteller auf die Art mit ihrer Zielgruppe interagieren können.
Naja, und wenn eben nicht mehr alleine der Zweck ist, Aufträge zu schreiben, dann ist das ja vielleicht tatsächlich ein Bedürfnis, das sich gewandelt hat, dass eben mehr Publikum kommt, um auszuprobieren, um zu entdecken, ne? So wie die Studenten und Studentinnen aus Kassel, die möglicherweise neue Dinge entdeckt haben. Ne? Und Ich habe tatsächlich, das war auch im Bereich dieser, ja, dieser Diskussion um höher, schneller, weiter bei den Motoren, da gab es auch einen Punkt, dass eigentlich, ja, womit mit welchen Alleinstellungsmerkmalen oder womit werben eigentlich Hersteller von E-Bikes zum Beispiel. Das kann ja nicht sein, dass sie einfach nur sagen, ich habe mehr Kraft als der andere, ne?
Zumal wenn ein Motorhersteller ungefähr 70% geschätzt Marktanteil.
Ja, also von daher ist es wirklich vielleicht auch schwierig, sich das vorzustellen, aber gleichzeitig interessant dabei zu sein, wie sich das verändert. Was meint ihr da?
Veränderung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Und was ich noch zu deiner Frage vorhin, wo du mich gefragt hast, nach der Einschätzung, ob ein Produkt ist tot oder es spielt nicht mehr so die Rolle. Es war auch, die letzten 3 Jahre wurde immer von dem Übergangsjahr gesprochen, branchenintern. Es war jetzt keine große Innovation dabei, es gab mal ein paar neue Motoren, aber es war jetzt auch nichts dabei, wo man sagt, okay, jetzt kommt mal wieder was Neues in die Branche, neue Aspekte. Vielleicht ist es gerade der New Mobility Aspekt oder Eco Mobility Aspekt, der jetzt wieder was Neues reinbringt, das vielleicht auch vom Produkt her wieder interessanter wird. Wobei gerade bei dem Thema Eco Mobility sind wir auch wieder komplett in der Diskussion, wohin mit dem Fahrzeug, was ist die passende Infrastruktur dafür. Und das dreht sich immer um diese Punkte Infrastruktur, um dann einfach das Ganze auszubauen. Und deswegen denke ich, ist auch die Messe hier ein guter Platz, um da den Austausch weiter voranzubringen.
Das war ja auch das große Ergebnis der Verbände-Pressekonferenz am Eurobike-Vortag am Dienstag. Da haben dann irgendwie auf Nachfrage, ich glaube, Paolo heißt er mit Vornamen, Pinzuti, italienischer Journalist über Mobilitätsthemen, dann alle auf dem Podium nochmal so zusammen gesagt, it's the infrastructure, stupid. Ich glaube, an dem Thema kommen wir logischerweise nicht vorbei. Auch deswegen nochmal ein Plädoyer, irgendwie diesen Aufmerksamkeitsbeschleuniger Eurobike zu schätzen für das, was er ist, weil auch gegenüber politischen Akteurinnen und Akteuren ist es wichtig, um die Größe und Bedeutung dieser Branche zu sehen. Da machen natürlich Verbände wie der ZDV oder Zukunftsfahrrad auch eine fantastische Arbeit im Hintergrund. Gleichzeitig ist es das, was wesentlich, also was ganz stark sichtbar ist zusätzlich. Ich würde gerne nochmal meine Zuspitzung mit dem Produkt ist over ein bisschen versuchen einzufangen. Das nicht rausschneiden, sonst ist hinterher nur die Zuspitzung da. Ich finde das was Gutes. Also wenn wir zum Beispiel, also ich habe oft gesagt, in zum Beispiel Schulungsterminen vom Bootcamp Bike, kaum eine andere Branche vergleichbar im Preisniveau in der Konsumgüterwelt hat so kurze Produktzyklen wie Fahrrad. Das tut der Branche in der Kosten- und Wertschöpfungsstruktur aus meiner Perspektive nicht gut. Zu erklären, warum, würde ich hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich halte das aber für ein Problem. Wenn man das auch mit Branchen wie der Automobilindustrie vergleicht, die aus viel weniger Plattformen, also Grundstrukturen, viel mehr Modelle macht, die viel länger laufen. Und ich finde eher den Weg weg vom halbjährlichen oder jährlichen Produktzyklus, wo sich dann im schlimmsten Fall nur ein Schaltwerk und eine Farbe ändert, hin zu anderen Aspekten der Produkt- und Markenkommunikation, das finde ich einen guten. Also Nutzbarkeit haben wir vorhin schon mal angesprochen, als wir darüber diskutiert haben, ob Frauen Fahrräder anders konstruieren als Männer. Nutzbarkeit im Alltag, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, praktische Lösungen, Modularität, all solche Dinge, wenn man jetzt vom reinen Sportgerät mal absieht, haben für mich tatsächlich in der Anwendungsperspektive, aber auch in der Zukunftsperspektive einen wesentlich höheren Stellenwert als technische Daten. Und nun ist der deutsche Markt wahrscheinlich in jedem Bereich, weil die deutsche Mentalität vielleicht so ist, extrem zahlengetrieben. Mehr ist immer besser als weniger. Das finde ich totalen Quatsch. Mehr ist nicht immer besser als weniger, sondern es gibt total viele weiche Faktoren, die Qualität eines Produktes ausmachen, die aber erlebt werden müssen und schwieriger erzählt werden können. Weil man nicht einfach sagen kann, ich habe 170 Newtonmeter, das ist mehr wie deine 125, also habe ich jetzt gewonnen. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung. Und da habe ich sogar ein bisschen Hoffnung, dass man sagt, nein, dieser Wettkampf ist dann vielleicht irgendwann zu Ende. Und ganz ehrlich, wer kann einen Golf 8 von einem Golf 6 unterscheiden? Also auch in der Welt ist irgendwie Produkt over, wenn man nicht total
fan. Aber die Quartettmentalität wirst du im Deutschen immer haben.
Ich will aber, und jetzt haue ich, mal symbolisch auf den Tisch, weil da sind wir ja auch in unserer täglichen Arbeit so mit konfrontiert. Ja, aber der das eine ist besser als das andere, weil es hat mehr von X. Ja, und was bringt dir das? Ja. Aber ja, das ist ein dickes Brett, bin ich bei dir. Also das zu bohren, das dauert.
Mit Blick auf die Zeit sollten wir langsam nochmal unsere restlichen Themen besprechen. Zum Beispiel wollten wir uns noch über die Heldinnen der Fahrradbranche uns austauschen mit der Fahrstil Trend Lounge, die ja dieses Jahr auch gerade auf unser Thema Frauen, die Frauen in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich war nicht vor Ort, ich habe mir nur die Ausstellung vorher anschauen können, bei interessanten Exponaten. Wie fandet ihr es? Ihr habt es ja sicherlich mitverfolgt am Freitagabend.
Arne?
Ja. Darf ich zuerst, Hans? Wobei ich viel mehr rede als du. Ich finde es eine schöne Überleitung zu diesem Produkt des Over-Thema, weil ich finde so ein bisschen, ich kannte die Exponate vorher und ich finde auf einer Exponatebene waren jetzt nicht so viele Exponate dabei, die mich als Fahrradenthusiasten mitgerissen haben. Die Geschichten, die vermittels dieser Exponate erzählt wurden, wie diese Frauen diese Exponate zur Verfügung gestellt haben oder mit denen die Exponate verbunden waren, die Fahrradwelt, die Mobilitätswelt, ihre Welt, unsere Welt geprägt haben, verändert haben. Die fand ich großartig und mitreißend und auch auf die Gefahr, dass das Wort wirklich übernutzt ist, inspirierend. Das ist ja ein schöner Bogenschlag zu Women in Cycling, weil auch da hat die Fahrstil Trend Lounge, Eurobike Fahrstil Trend Lounge Heldinnen und in dem Fall ohne großes I, sondern Frauen, Flinter, Heldinnen, hat das extrem eindrucksvoll gezeigt und so ein bisschen, ich war auch alleine begeistert von der Moderation, Gunnar Fehlau, der das moderiert hat, Gründer und Geschäftsführer Pressedienstfahrrad und Dreis, und zusammen mit Isabel Eberlein, der Geschäftsführerin von Velokonzept und ich glaube, ich kann es sagen, ohne hier hemmungslos Fanboy zu sein, Isabel ist für mich eine Heldin, für die Art, wie konsequent sie Fahrrad in die Gesellschaft bringt und eben auch Frauen in Fahrrad in die Gesellschaft bringt. Und ich fand es einfach auch eine mitreißende Moderation von den beiden. Ist ein bisschen Eigenlob, weil die Trend Lounge entsteht ja bei uns im Haus als Projekt von Dreis über Fahrstil, das Radkulturmagazin. Ich war aber im Vorfeld in die Vorbereitung überhaupt nicht involviert. Das waren der Kollege David Kostmann, Chefredakteur von Fahrstil Magazin und eben Gunnar Fehlau ganz wesentlich und ganz viele Frauen aus der Fahrradbranche. Also darf da bitte nicht denken, dass da jetzt nur Männer entschieden haben, wer jetzt Heldinnen sind, sondern wir haben unser gesamtes Netzwerk angezapft und ganz viele Frauen gefragt, wer sind eure Mobilitätsheldinnen. Ich fand es eine tolle Trend.
Ich kann das bestätigen. Ich bin auch Fanboy von Isabel und mir ist ein Exponat in Erinnerung geblieben. Und zwar war das ein Damenrad von MIFA, das eine Frau aus eurem Netzwerk zur Verfügung gestellt hat und als Heldin ihre Mutter genannt hat.
Ihre Großmutter?
Ah, ihre Großmutter.
Wenn ich das richtig erinnere. Anke Schäffner. Vom Zweiradindustrieverband hat diese Geschichte erzählt. Das ist einfach eigentlich ein wunderschöner Bogen, den du gerade schlägst, zu diesen ganzen dezentralen, verknüpften Wegen, die Frauen als Mobilitätsheldinnen jeden Tag im Alltag zurücklegen.
Genau, mit dem Fahrrad hat sie eben die Kinder zum Kindergarten gebracht, ist einkaufen gefahren und was ich auch ganz vergessen hatte oder was viele Leute gar nicht wissen, sie hatte keinen Führerschein, weil den hat der Mann gemacht. Und deswegen war das Fahrrad das Verkehrsmittel ihrer Wahl und sie hat alles rausgeholt, was ging. Und das ist nur eine der Geschichten. Wie du gesagt hast, da waren viele inspirierende Geschichten dabei und es waren jetzt nicht unbedingt Super-Aero-Räder dabei. Ah, doch, eins schon, ein Bahnrad war dabei, ne?
Eben auch, genau, da war auch die Geschichte von Bahnrad-Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen dabei. Das war, glaube ich, wie gesagt, also wir haben die innen und unser ganzes Netzwerk eine ganz stimmige Gesamtgeschichte gefunden. Aber ich finde das schön, dass dir vor allen Dingen diese Geschichte so in Erinnerung geblieben ist, dass du sie erzählst, weil das sind ja oft auch die unsichtbaren Geschichten, die aber total prägend sind, die die Mobilität der Zukunft prägen. Also wenn Eltern mit ihren Kindern viel Fahrrad fahren, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder das begeistern und in ihren Alltag integrieren. Also ich habe mich auch über Karen-Rike Greiderer gefreut, deren Tochter eine Heldin war für ihre erste eigenständige lange Radtour. Und das sind so Sachen, die kommen uns in der Fahrradbubble vielleicht alltäglich vor, aber ich glaube, viele Menschen da draußen würden sagen, naja, irgendwie junges Kind, ich glaube, Thomas 4 Jahre oder so war Karens Tochter zu dem Zeitpunkt, eine Radtour über 30 Kilometer, klar, mit Pausen und so, die würden sagen, ja, das geht doch gar nicht. Und sagen, ja, es geht viel mehr, wenn man es probiert und die Infrastruktur uns lässt.
Ja, vielleicht hören wir von der Frau noch viel in Zukunft. Ich finde, das war ein hervorragendes Schlusswort von mir. Ich weiß nicht, ob euch noch ein besseres einfällt. Wenn ja, schreibt's in die Shownotes.
Nee, finde ich gut.
Ich bedanke mich bei euch.
Danke.
Danke, Arne, dass du zu uns gekommen bist.
Merci vielmals. Es war mir eine Freude.
Wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen, wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung. Thank you.